Also ich gehe da so ran, es gibt gar keine Option fürs Scheitern in diesem Fall. Also Scheitern finde ich sonst ja auch eine gute Strategie, um an Sachen ranzugehen. Aber in diesem Fall, das Haus darf nicht verloren gehen. Und wir müssen schnell richtig aufdrehen.
Hallo und herzlich willkommen zum 17. Charity-Podcast. Mein Name ist Axel Steyer. Für diese Folge bin ich nach Berlin gefahren ins Tundenhaus.
Bei mir sind Jill und Falk. Jill wohnt im Tundenhaus und Falk hat einen ganz eigenen Zugang. Dazu gleich noch mehr. Aber vielleicht klären wir vorher nochmal, was ist eigentlich ein Tundenhaus? Jill, kannst du da was sagen?
Was ist das Tundenhaus? Ich meine, im Grunde ist es ein Haus, das von schwulen und queeren Menschen besetzt wurde oder hier in diesem Fall instand besetzt wurde und dann legalisiert wurde. Also es ist halt ein Wohnprojekt für queere und schwule Menschen. So könnte man das kurz sagen.
Hm. Falk, vielleicht kannst du nochmal, wie bist du ins Tundenhaus gekommen? Wie sind deine Erlebnisse? Was sind die prägenden Sachen, die dich hier damit verbinden?
Ja, also das ist nicht das erste Tundenhaus in Berlin. Es gibt drei in der Geschichte. Es gab eines in West-Berlin in den ganz frühen 80ern in der Bülowstraße, das damals besetzt wurde. Und dann auch später geräumt wurde. Also es gab keinen Vertrag für das Haus. Da wurde also so frühe Politgruppen in West-Berlin, Schwulenbewegung oder Homosexuellenbewegung, wie man damals noch gesagt hat, wurde halt kollektiv Zusammenwohnen ausprobiert mit gemeinschaftlicher Küche, dicht an der West-Berliner schwulen Szene, an der kommerziellen Szene, aber auch dicht an der Potsdamer Straße, wo Straßenstrich war und Drogenszene. Das ist ein Kapitel, das dann 1983 schon wieder abgeschlossen war. Und mit dem Fall der Mauer gab es dann plötzlich die Möglichkeit, leerstehende Gründerzeithäuser in Ost-Berlin, vor allem von auch wieder West-Berliner Schwulen zu besetzen. Und da gab es dann ein zweites Tundenhaus in der Mainzer Straße.
Ich bin natürlich nicht so alt, dass ich da gewesen wäre damals.
Ich war da.
Du warst
ich war da. Ich war noch im Internat irgendwo an der Ostsee und bin nach Berlin gefahren. Und ich war, glaube ich, zuerst in dem Buchladen und dann später auch dort mal an der Kneipe. Und ich kenne das aus der Provinz nach Berlin fahren. Das ist eine meiner ersten schwulen oder irgendwie queeren Coming-out Selbst-Gehversuche, sag ich mal. Ja.
Genau, also in der Mainzer Straße gab es ja viele besetzte Häuser und das Tundenhaus oder Forellenhof, glaube ich, war noch der Name. Also dazu gab es ja auch im Schulenmuseum kürzlich eine Ausstellung, die sehr spannend war. Das war sozusagen auch so ein Kommunikator und so ein Ort des Netzwerkens zwischen und ein Vermittler zwischen den Häusern scheinbar. Genau, und die sind ja geräumt worden nach einer gewissen Zeit. Also die ganze Straße mit großem Polizeieinsatz und Ende des rot-grünen Senats. Und so weiter als Nachwirkung dessen. Und dann eine gewisse Zeit später sind halt Leute aus dem Haus nach Prenzlauer Berg gekommen und haben hier dieses Haus instand besetzt. Also es stand halt leer. Es gab ja viel Leerstand im Prenzlauer Berg, weil man im Grunde diese Gründerzeithäuser abreißen wollte und ersetzen wollte durch irgendwas Zeitgenössisches nach der damaligen Auffassung. Und genau, dann sind hier halt Leute aus dem Haus reingekommen und haben ein neues Tundenhaus gegründet mit großer Gemeinschaftsküche. Also wir sitzen hier auch in der ehemaligen Gemeinschaftsküche für, keine Ahnung, 18, 20 Leute damals. Kann ich nicht so genau sagen. Genau, also es ging sozusagen vom Vorderhaus bis zum, über den Seitenflügel bis zum Hinterhaus auch durch. Also da kann man auch durchgehen und ja, das hat sich dann im Laufe der letzten 34 Jahre so ein bisschen zergliedert. Im Tunden, also im Hinterhaus gibt es jetzt aktuell 4 Küchen zum Beispiel und Leute wohnen in verschiedenen Stockwerken, die dann verschiedenen Küchen zugeordnet sind und dadurch gibt es halt viel Austausch und tatsächlich sind wir hier im Haus auch sehr eng miteinander verwoben und haben auch gemeinsame Pläne und sind eben ein Hausprojekt mit so ungefähr 40 Leuten, die hier wohnen, die dann mehr oder weniger intensiv miteinander im Austausch stehen und zusammen Dinge organisieren. Und unser Nachbarhaus ist eben auch ein Hausprojekt. Deswegen kann man den Hof auch gemeinsam nutzen für die Hoffeste. Da sind sozusagen 2 Häuser im Grunde dran, hängen da dran. Auch von dem Buchladen zum Beispiel Lesungen können dann im Hof stattfinden. Und das sind sozusagen, also viele so Community- oder Kiez-Aspekte oder auch sozusagen, die über das Haus hinausstrahlen oder über die beiden Häuser dann hinausstrahlen, die da eine Rolle spielen. Und was gibt's da noch? Also es gibt da dann halt noch so Küche für alle und eine Essensverteilaktion und ja, was man sich, also was ich da halt so dafür finden würde.
Das ist ja wie, ein bisschen wie so eine Insel hier, wenn man jetzt, als ich jetzt hierher gelaufen bin, doch festgestellt, dass hier überall Gaststätten sind, wahrscheinlich auch eine Hochpreismietengegend.
Ja, es ist ein super gentrifizierter Kiez einfach, auch seit den 90ern schon. Und mir kommt es manchmal so vor, als wäre dieses Haus hier mit dem Hof wie eine Festung in einer Welt, die sich drumherum auch ganz verändert hat. Also auch mit allen Widersprüchen. Also es ist ein Ort, auf den man sich beziehen kann, in dem Sachen möglich sind. Was auch ein Ort, der manchmal auch so wirkt, als würde er sich verweigern der Entwicklung, die draußen stattfindet. Das ist auch ein interessanter Widerspruch, der auch viele Sachen möglich macht. Es gibt auch Leute, die eben wirklich seit der Räumung der Mainzer Straße hier wohnen auch. Das muss man auch sagen, dass es auch Kontinuitäten gibt. Und das Haus wirkt auch in den Kiez. Also es gibt eine sehr markante Fassade. Hier gibt es unglaublich viele Touristen, auch internationale Touristen. Das Haus war auch sogar mal bei Google erwähnt. Das ist jetzt, glaube ich, nicht mehr der Fall. Aber sozusagen als Sehenswürdigkeit. Leute kommen auch, wenn die Hoftüren aufstehen, in den Hof. Es wird fotografiert, an der Fassade steht draußen dran, Kapitalismus normiert, zerstört, tötet. Das ist ein sehr beliebtes Fotomotiv und das Haus macht auch viel für den Kiez. Also Jill hat schon erwähnt, die Tafel verteilt, selbst organisiert, Lebensmittelspenden. Es gibt eine Küche für alle, ein Katerfrühstück. Das gibt's eigentlich auch so regelmäßig erst seit 2 Jahren oder so.
Nee, das Katerfrühstück gibt's schon länger.
Ja, also aber so in der Regelmäßigkeit. Also ist ein beliebter Anlaufpunkt am Sonntag, am späten Nachmittag. Gut gekochtes ökologisches Essen mit ein bisschen Kultur hier in diesen Räumen einzunehmen.
Also es gibt da halt immer so Phasen von Veranstaltungen, die dann stattfinden. Also es gibt auch so Tunden im Tortenrausch, was so ein bisschen unregelmäßiger stattfindet. Also sozusagen eine Art Tortenfokü mit Kulturprogramm üblicherweise, also Tuntenshows. Gibt dann immer so, müssen sich dann Leute finden, die Bock haben, sowas zu organisieren. Und dann ist es auf jeden Fall immer eine gute, ja, so ein gutes Podium auch, so dieser gemeinsame Hof und auch andere gemeinsame Räume. Und tatsächlich im Vergleich zum Kiez, das ist eigentlich auch ganz spannend zum Thema Gentrifizierung. Also wir haben ja also so Nachbarn, die wir kennen. Ich kenne das so, ich bin 2007 nach Berlin gezogen und habe 2006 hier auch bei einem Freund gewohnt, während ich Zimmer gesucht habe in Berlin. Und kenne sozusagen das eigentlich nur in diesem Gentrifizierungsprozess, wo man merkt so, okay, das war halt nebenan auch unsaniert. Das war auch instand besetzt und ist jetzt total, es ist nicht luxussaniert, aber es ist halt so saniert, dass man die Miete maximal hochsetzen kann. So mit eingelassenen Spülkästen im Badezimmer, mit irgendwie Kork im Treppenhaus, Fahrstuhl natürlich, Marmorimitat im Eingangsbereich. Und es ist so fake schick gemacht, damit man es möglichst hochsetzen kann. Ja, und dann gibt's halt so, ist ja Milieuschutzgebiet, so Staffelmietverträge, aber da wird dann natürlich auch das maximal ausgereizt, wie man die Miete hochsetzen kann. Und das geht auch relativ schnell.
Ja, und also es klang jetzt auch schon an, also es gibt hier Kultur, auch mit einem Fokus auf Queere, auf Kultur, selbst organisierte queere Politik. Tuntenshows, aber natürlich ist das Haus auch vor allem erstmal ein Hausprojekt, wo Leute miteinander wohnen, kollektiv mit zusammenwohnen, aber auch in verschiedenen Formen wohnen. Es gibt also im Hinterhaus dann eben diese gemeinschaftlichen Küchen, aber es gibt im Vorderhaus auch WGs, die miteinander wohnen und das wird dann alles über ein Hausplenum zusammen verhandelt. Also das ist auch wichtig, einfach das zu verstehen, dass es in dem Kiez hier auch ein Symbol für andere Formen von Wohnen ist.
Jetzt ist das Haus bedroht. Jill, vielleicht kannst du mal sagen, warum, weshalb, wieso ist das Haus bedroht?
Mhm. Ja, also am 15. Februar ist scheinbar, ist beim Bezirk ein Antrag auf Negativbescheid eingegangen. Das heißt, das Haus ist verkauft worden und da es Milieuschutzgebiet ist, muss das geprüft werden. Der Bezirk hat dann 3 Monate Zeit, um das Vorkaufsrecht zu prüfen. Wir sind dann am 4.3. eingeladen worden vom Bezirksstadtrat in die BVV, hier also im Kommunalparlament, für eine Informationsveranstaltung und 2 Tage später, also sozusagen über den aktuellen Fall. Und 2 Tage später gab es eine Begehung hier auch, wo sozusagen das Amt mit 6 Personen eine Augenscheinnahme vorgenommen hat, um bauliche Mängel festzustellen. Also das Vorkaufsrecht kann seitdem, es gab ein Urteil 2021 und seitdem kann das nur noch in 2 Fällen ausgelöst werden. Und der eine ist eben, dass der Vermieter irgendwelche illegalen baulichen Veränderungen vorgenommen hat, was hier nicht der Fall ist. Und der andere ist eben, dass es gravierende bauliche Missstände gibt, also sprich Sanierungsstau. Und das ist hier der Fall. Mit, Sanierungsstau mit, also sowas wie Treppen, Toiletten auf dem halben Stock, ja, was eigentlich noch? Ofenheizung gibt's natürlich, Schimmelbildungstendenzen in bestimmten Ecken, also quasi Fassadendämmung, Dach, schlechter Zustand des Daches in einigen Ecken, feuchte Keller, so Geschichten. Das ist alles begutachtet worden und das sieht ganz gut aus, dass man aus diesem Grund das Vorkaufsrecht auslösen kann. Das Problem ist dabei, also das Vorkaufsrecht wird dann zugunsten eines Dritten ausgelöst. Das ist dann eine städtische Wohnungsgesellschaft, eine Genossenschaft oder ein Verein, eine Stiftung, sowas, ein gemeinnütziger Verein wie das Mietshäuser-Syndikat zum Beispiel. Genau, und da sind wir mit einer Genossenschaft im engen Austausch. Für die könnte das dann halt kaufen, quasi anstelle des eigentlichen Käufers. Und braucht dafür aber eine Finanzierung. Und zwar eine Finanzierung eben für den Ankauf. Der Ankaufspreis ist 1,5 Millionen nur, was bei der Lage hier wirklich ein paar große Fragezeichen aufwirft. Also es hat der Senator für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen im Abgeordnetenhaus, im Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen in einer aktuellen Viertelstunde am Anfang auf eine Anfrage der SPD gesagt. Also es ist ganz interessant, sich das mal anzuhören. Dann hat man sozusagen den aktuellen Stand. Das ist auch die erste offizielle Verlautbarung von der Seite. Und da werden halt diese 1,5 Millionen Kaufpreis genannt. Und das ist sozusagen, hier sind eigentlich die Preise sehr spekulativ und das heißt eigentlich höher. Deswegen ist so die Frage, warum so wenig? Gut, das Haus ist im schlechten Zustand. Aber die Frage ist dann auch, ob jemand nicht einen Abrissantrag stellen möchte, was ja, dann hat man eben den Grundstückswert irgendwie freigesetzt und kann halt schön neu bauen und entsprechend dann vermieten oder verkaufen wieder. Genau, aber es gab keine Zusage bezüglich der Finanzierung. Und genau, der problematische Teil bei der Finanzierung ist für eine Genossenschaft nicht so sehr der Ankaufspreis, weil dafür gibt es Fördertöpfe mit günstigen Krediten, sondern die nachholende Instandsetzung, die muss dann eben vorgenommen werden und die dürfte wesentlich höher als der Kaufpreis sein und dafür ist erstmal so keine Förderung vorgesehen. Und das ist sozusagen dann die Finanzierungslücke, die sich auftut und die noch geschlossen werden muss. Und dafür haben wir halt nur noch ganz wenig Zeit, quasi bis Ende April, Anfang Mai, würde ich sagen. Dann muss es halt zur Prüfung in die Finanzverwaltung und die müssen dann dieses Finanzierungskonzept auch noch für gut befinden. Das muss sozusagen die Genossenschaft, also die haben schon was eingereicht und jetzt muss ich aber eine Schließung der Lücke noch finden über irgendwelche Töpfe.
Dafür machen wir die Kampagne, dass die Stadt, also die Politik, sich dazu durchringt, uns zu unterstützen, weil das Haus kann zurückgekauft werden, nur mit einer finanziellen Förderung durch die kommunale Politik. Also der Stadtbezirk oder der Senat muss da eine Entscheidung treffen. Und nur dann kann das Haus auch vom Markt genommen werden und in so eine gemeinnützige Eigentümerschaft überführt werden. Und wir machen auch eine Kampagne und bitten Leute um Spenden. Und hier wird sehr viel Geld gebraucht. Das Haus ist kaputt. In den letzten 30 Jahren ist nichts passiert. Es wird aber nicht durch Spenden gekauft werden können. So muss man es einfach sagen. Und die Kampagne selber, die frisst natürlich auch einiges an Kosten. Also was wir gerade im Moment an Druckkosten haben, zum Beispiel Sticker, Plakate, alles mögliche, Kundgebung vorbereiten. Dafür brauchen wir Unterstützung.
Ja, also tatsächlich bei der Finanzierung ist der Bezirk gar nicht so sehr in der Verantwortung. Die Kommunen sind ja im Grunde in Deutschland ziemlich kaputt gespart. Und also wenn man nicht jetzt gerade Mainz ist und ganz viel unerwartet Steuereinnahmen hatte, dann sind die Kommunen üblicherweise arm. Und können das nicht leisten. Also es ist ist tatsächlich die Verantwortung des Landes Berlin, und zwar der CDU und der SPD, sozusagen kreative Lösungen zu finden, um da den Staatssekretär für Mieterschutz zu zitieren.
Vielleicht nochmal, wie ist denn das Gefühl, wenn man sozusagen von einem Tag auf den anderen so rausgeholt wird aus dem angenehmen Leben im Tundenhaus und plötzlich vor so eine vor solche Probleme gestellt wird. Das ist ja sicherlich ein Kampf, den man sich irgendwie nie gewünscht hat.
Ja, das ist natürlich total unerwartet gewesen. Also natürlich schwebte über dem Haus immer dieses Damoklesschwert des Verkaufs. Wir haben ja dem Vermieter auch 2019 2 Millionen angeboten, dass wir also sozusagen aber natürlich mit einem entsprechenden Vorlauf und Stiftungsgründung und solchen Sachen. Also da gab es Ideen, aber natürlich noch nicht so die Lösung, weil wir das gerne dem Markt entzogen hätten und halt nicht profitorientiert, sondern eben nur wirtschaftlich das Ganze gerne hätten und das erhalten wollten. Wollte er nicht, es war ihm zu wenig. Jetzt hat er nur 1,5 Millionen bekommen. Interessant. ich saß tatsächlich, als ich es erfahren habe, im Zug von Bonn nach Berlin und habe dann so eine Nachricht über unseren Hausverteiler bekommen und dachte erst, ach krass, jetzt ist es soweit. Dann hat es irgendwie einen Tag Schockstarre gegeben, glaube ich. Und dann haben wir versucht, ganz viel Informationen einzuholen. Und dann am nächsten Tag gab es auch das erste Plenum und dann zwei Tage später das zweite Plenum, einfach damit alle möglichst irgendwie auf dem Informationsstand sind. Und seitdem, oder also gerade am Anfang, war es wirklich so eine unverhoffte 80-Stunden-Woche, was ja auch wirklich das wirft ja auch ein krasses Schlaglicht tatsächlich auf dieses Vorkaufsrecht, weil du brauchst halt Leute, die sich auch dann 80 Stunden pro Woche damit befassen können, irgendwie das Verfahren zu pushen, Pressearbeit zu machen, in der Politik Klinken zu putzen, zu allen möglichen Veranstaltungen zu gehen, zu demonstrieren, sich miteinander auszutauschen und auf dem aktuellen Stand zu halten, Texte zu schreiben und es ist wirklich schon krass. Also es ist halt so, weiß ich nicht, wahrscheinlich wie so eine vorgezogene Neuwahl in der Politik irgendwie, die Regierung ausgerufen hat und dann denkt, die Oppositionsparteien vielleicht nicht vorbereitet und haben plötzlich diesen Klumpen Arbeit an der Backe. Und ja, es ist wirklich dann gerne mal von morgens um 7 bis nachts um 1.
Es passiert ganz viel und das ist auch ganz toll. Also es gibt ganz viel Unterstützung aus der Nachbarschaft von verwandten Projekten, auch aus dem Nightlife, von anderen politischen Gruppen. Das ist toll, aber es ist auch einfach verbunden mit existenziellen Ängsten für die Leute, die hier wohnen. Also einfach auch vielleicht nicht zu wissen, was in einem halben Jahr ist oder wie man wohnen soll. Es ist aber für die Zusammenhänge hier im Haus, die jetzt nicht mit Wohnen verbunden sind, also Kultur, Sozial, Politik, auch die Bedrohung, einen Ort zu verlieren, eine Plattform, von der aus viel passiert. Und dagegen muss auf jeden Fall, lohnt es sich auf jeden Fall zu kämpfen. Ich würde gerne noch eins sagen zu dem angenehmen Wohnen. Man darf sich das hier nicht als Schlaraffenland vorstellen. Das ist halt ein altes Haus, in dem Leute in ihren Zimmern selber heizen müssen, in dem Sachen, die Wohnsubstanz kaum repariert ist, instand gehalten ist. Alle Sachen müssen selber gemacht werden. Der Vorteil ist, dass man die Sachen zusammen macht und dass es Strukturen gibt, in denen Sachen zusammen entschieden werden. Der Wohnstandard selber ist aber für heutige Verhältnisse wirklich verbesserungswürdig, auch gerade was ökologische Standards, also Dämmung und Heizen angeht, möchte man eigentlich besser wohnen und die Umwelt weniger schädigen.
Ja, wir haben ja auf jeden Fall auch, Klimaschutz ist auf jeden Fall auch ein Thema, das ist klar.
Ja.
Dann Kampf mobilisiert unwahrscheinlich. Habt ihr ein gutes Gefühl, dass es klappt? Wie ist es für dich, Falk, von außen? Was ist dein Gefühl? Kann es klappen? Wovon hängt es entschieden ab? Was können die Hörerinnen tun?
Also ich gehe da so ran, es gibt gar keine Option fürs Scheitern in diesem Fall. Also Scheitern finde ich sonst ja auch eine gute Strategie, um an Sachen ranzugehen. Aber in diesem Fall, das Haus darf nicht verloren gehen. Und wir müssen schnell richtig aufdrehen. Also vielleicht ist es ein bisschen naiv auch, gebe ich gerne zu. Aber so motivieren sich, glaube ich, im Moment auch viele Leute einfach, sich das nicht vorstellen zu mögen, was passiert, wenn das nicht klappt.
Also bei mir ist es so ein bisschen, das ist tatsächlich dieser Überarbeitungsmodus, da denke ich tatsächlich ganz stark nur einfach von Termin zu Termin und ich bin da total durchgetaktet und drücke das Emotionale tatsächlich irgendwie oft weg. Ich weiß, meine Mitbewohnerinnen sind da ziemlich in einer emotionalen Achterbahnfahrt. Bei mir ist es irgendwie, ich habe das am Anfang ganz stark gehabt, wenn ich Fahrrad gefahren bin, dann sind irgendwie plötzlich mal so spontan die Tränen geflossen. Das ist dann sozusagen die Emotionalität, die sich da Ausdruck verleiht. Ansonsten habe ich da irgendwie keine Zeit für, darüber nachzudenken, was eigentlich am Ende da dabei rauskommt, ich kann das auch tatsächlich nicht einschätzen, weil der Senat ist da schon sehr intransparent. Also wir haben zwar mit vielen PolitikerInnen von SPD und CDU gesprochen, die sind uns auch sehr zugewandt, also die, mit denen wir gesprochen haben, auf jeden Fall. Zumindest, also nach dem, was sie gesagt haben. Ja, aber letztlich wird sich das halt entscheiden daran, ob es am Ende, ob Gelder mobilisiert werden oder nicht, was sozusagen von diesen warmen Worten zu halten ist.
Es steht auf jeden Fall in den Wahlprogramm, im Koalitionsvertrag von SPD und CDU, die ja hier seit kurzem an der Macht sind im Land Berlin, sowohl was Queerpolitik als auch was Wohnungspolitik angeht, steht eigentlich drinne, fast wörtlich, dass das Tuntenhaus nicht sterben darf, wenn man sie beim Wort nimmt.
Ja, also queere Räume sollen geschützt werden, also ja. Safer Spaces für queere Personen. Es wird von der Regenbogenhauptstadt Berlin gesprochen. Es wird von einem Berlin der MieterInnen gesprochen. Das ist sozusagen, das sind halt die beiden Themen, die hier zusammenlaufen. Einerseits Wohnungs- und Mietenpolitik und dann eben queere Spaces, Queer Spaces. Und
genau das ist beim Tuntenhaus der Fall. Und die Frage ist halt, wie sehr traue ich der ganzen Sache über den Weg? Eigentlich muss das heißen, dass das Haus erhalten werden muss.
Ja, was können die Hörerinnen dafür tun? Man kann natürlich langsam, glaube ich, doch beim Senat auf jeden Fall nachfragen, was die denn so tun. Also wir machen das natürlich auch. Ich denke, da könnt ihr auf jeden Fall auch bei Instagram gucken. Wahrscheinlich können wir da noch ein paar Tipps geben, was man noch tun kann demnächst.
Genau. Ja, die Politik unter Druck setzen oder genau. Sich da erkundigen direkt, auf jeden Fall. Ansonsten fahren wir eine richtige Kampagne mit Webseite, mit Presse, mit Interviews. Also Webseite ist www.kastanie.net, kastanie86.net ist unsere Webpräsenz und von dort aus kommt man auch überall hin. Wir haben Insta und wir machen auf jeden Fall eine Petition gerade, wo man auch unterschreiben kann für uns, findet man auch dort den Link.
Ansonsten gibt es Kundgebungen und auch Ausschüsse, die sich die tagen werden. Also sagen wir mal, nächste Woche oder vielmehr am 18.04. Trifft sich wieder das Abgeordnetenhaus zur Plenarsitzung. Da werden wir dann vor Ort sein und halt eine Kundgebung davor halten und dann mal schauen, ob wir noch mit Leuten sprechen.
Und hier am Haus findet auch was statt. Ich habe gehört, die Straßenbahn wird an dem Tag eingeschränkt, nur hier fahren kann.
Genau.
Das ist jetzt am Sonntag. Am 14. machen wir eine Rave-Kundgebung, also eine öffentliche politische Versammlung mit Reden, mit politischen Liedern, mit Dragshow, mit einer kleinen Bühne und auch mit DJs, die Techno spielen. Das geht mittags los. Um eins und ist eine Versammlung, eine Kundgebung.
Genau, die geht bis in den Abend hinein. Also für 8 Stunden ist im Grunde die Kastanienallee dann Kundgebungsort. Ja,
es wird. Und wir erwarten ehrlich gesagt auch viele Leute, weil wir sind einfach auch gut mit Nightlife und Techno Underground und Clubkultur in Berlin eigentlich richtig gut vernetzt. Und ich denke, dass wir von dort auch den Support, den wir erwarten, auch bekommen, auf jeden Fall.
Es ist ja auch, also wir sind natürlich auch mietenpolitisch ganz gut aufgestellt mittlerweile. Und es ist ja auch wirklich ein sehr brennendes Thema in Berlin. Jetzt aktuell gab es ja auch auf Bundesebene zwischen SPD und FDP so einen komischen Scholz-Kompromiss zum Thema Mieterschutz, der so ein bisschen, woran nicht weitergeschraubt wird, und das ist dann irgendwie komisch verknüpft worden mit Vorratsdatenspeicherung.
Vielleicht könnte man da nochmal einen Punkt machen, warum es wichtig ist, queere Räume anzubieten.
Also das Zusammenleben, also wenn man jetzt so vom Inneren anfängt, ist auf jeden Fall ein anderes, wenn man in einem queeren Umfeld wohnt. Also es gibt einfach bestimmte Fragen, die automatisch schon mehr oder weniger geklärt sind, und einfach bestimmte Nachfragen, also gerade wenn man jünger ist und mit heterosexuellen Menschen zusammen wohnt, dann sind die manchmal von bestimmten Dingen irritiert, allein schon, wenn man im Fummel rumläuft oder so. Das hat so einen Irritationsmoment, und das fällt hier so ein bisschen weg, weil das hier so eher alltäglicher ist. Also bestimmte Dinge sind einfach hier nicht Thema, weil sie schon
geklärt sind.
Ja, weil das sozusagen dem gleichen Lebensumfeld angehört, mehr oder weniger. Das setzt natürlich irgendwie auch Zeit für andere Dinge frei. Und dann hat, also es ist natürlich auch diskriminierungssensibler. Also sozusagen im Umfeld drumherum, auch wenn wir hier in Berlin sind. Also sagen wir mal, wenn ich im Fummel unterwegs bin, werde ich schon auch angeguckt. Ich hatte das jetzt diese Woche auch. Ich war im Abgeordnetenhaus, im Hauptausschuss, also Finanzausschuss, als Zuschauerin, und war dann halt noch so mit Make-up, als ich dann zum Einkaufen hier um die Ecke ging, mit rotem Nagellack, da wird man schon halt angeguckt. Da sind Leute dann auch so ein bisschen verstört. Und das ist hier Prenzlauer Berg. Also es hat schon noch eine gewisse Relevanz. Also so eine alltägliche Heteronormativität, die ist schon durchaus auch noch immer vorhanden und wirkmächtig. Und dagegen sind solche Räume auf jeden Fall eine ganz gute Rückversicherung, um da sozusagen so einen Gegenraum auch da zu haben. Und dann eben das Angebot für bestimmte Veranstaltungen, die man dann hier machen kann, weil es einfach diskriminierungssensibler ist durch die ganze Art, wie es aufgestellt ist. Also das ist schon, finde ich, schon sehr wichtig,
das immer noch. Das wird bleiben. Also der Bedarf ist da, und ist auch nicht absehbar, dass sich da irgendwie das auflöst.
Ja, ich meine, wir leben jetzt nicht im Jahr 1970, aber trotzdem, ich meine, aktuell erstarkt die AfD, wobei das vielleicht lässt es ja auch wieder nach, aber das zeugt ja sehr stark davon, dass da sozusagen noch viele Sachen gesellschaftlich im Argen sind. Und dass es auf jeden Fall große Bedarfe an Antidiskriminierungsarbeit gibt und auch an safer Spaces für Leute, die von verschiedensten Formen von Diskriminierung betroffen sind, worum herum sich dann eben auch Selbstorganisation kondensieren kann. Und ja, ansonsten ist das Haus natürlich auch einfach ein bewegungsgeschichtliches Denkmal. Das sieht man ja, die Schichten von im Osten hieß das ja nicht Hausbesetzung eigentlich, sondern es ging eher um Selbsthilfe. Und man hat eben die Häuser ja auch, also das Haus hier ist ja auch in Selbsthilfe instand besetzt worden oder instand gesetzt worden. Einigermaßen, und so, das ist schon auch, hier kommen sozusagen auch diese beiden Bewegungen zusammen. Also ja, Selbsthilfe, Hausbesetzung, je nachdem, Ost oder West, und eben queere und Schwulenbewegung, also das ist ja auch so im historischen Prozess, hat sich das ja auch sehr stark gewandelt, und da kann man auch in den Treppenhäusern hier alle Schichten in den Plakaten ablesen. Das ist also als historisches Dokument oder Spurenmedium ist das Haus auch sehr spannend.
Ja, also die Zeiten haben sich natürlich geändert. Queere Szene hat sich kommerzialisiert. Auch Clubkultur hat sich kommerzialisiert, also aus so einem Techno-Underground ist jetzt halt kommerzielle Clubkultur geworden. Wenn ich Anliegen habe, gibt's auch sehr viele sozialpädagogische Angebote, aber Häuser wie das Tuntenhaus werden auch oder Orte wie das Tuntenhaus werden auch einfach gebraucht für Leute, die eben nicht in diese Kommerz- oder sozialpädagogische Schiene rein wollen. Also hier wird Politik gemacht, von hier aus entstehen Sachen, Vernetzung, Selbstorganisation, und das ist weiter wichtig. Und die Tendenz, dass solche Orte weniger werden, muss eigentlich umgedreht werden. Also wir müssen den Raum verteidigen, aber wir müssen auch neue Räume erschließen eigentlich. Ist für mich eigentlich die wichtige Lehre daraus.
Ich würde auch dann, also tatsächlich der Brückenschlag zu anderen mietenpolitischen Bündnissen wäre mir auf jeden Fall ein großes Anliegen. Weil sozusagen diese Form von Verdrängung und Zerstörung von Kiezstrukturen oder gewachsenen Strukturen einfach und sozialen Netzwerken, das ist ja in Berlin wirklich ein ganz gravierendes Problem in ganz vielen Bezirken. Also das kenne ich hier von Anfang an auch. Also die Leute, die uns so was Mietenpolitik betrifft hat, total unterstützt und gut beraten haben, sind einfach Leute aus anderen Häusern, die von Verdrängung bedroht waren oder sind. Ob das jetzt irgendwie Pankow gegen Verdrängung ist auch, das war so ein, die haben eine Veranstaltung im in der BVV hier auch gehabt. Da fällt die, das Umwandlungsverbot verläuft dort aus, das ist sozusagen der zentrale Punkt. Und die sind zum Beispiel sehr aktiv, darüber gibt es irgendwie Kontakte oder auch Nachbarhäuser, die sich auch dem Markt entziehen konnten und zu einer Genossenschaft gegangen sind, oder in der Weichselstraße 52, das erste Haus, das nach diesem Urteil von 2021 mit dem Vorkaufsrecht gekauft werden konnte, also das erste und einzige Haus tatsächlich, da haben wir auch Unterstützung. Also es sind wirklich spannende Akteure und gibt ja dann auch im Juni große mietenpolitische Demos, die auf jeden Fall auch viel Zulauf brauchen.
Also die Politik wäre gut beraten, jetzt schnell eine Lösung zu finden, damit das Tuntenhaus erhalten bleiben kann und da auch ein bisschen Druck rausgenommen wird. Man hat ja auch eher den Eindruck, die Politik hat nie so viel Bock auf Selbstorganisation, aber in dem Falle könnte es durchaus politisch clever sein, das jetzt schnell eine Lösung zu finden.
Ja, also Berlin braucht ein Tuntenhaus, also egal wie die Politik das jetzt findet oder nicht findet, auch nicht als Standortfaktor, also einfach Berlin ist ohne Tuntenhaus gar nicht vorstellbar, meiner Meinung nach. Und wer uns unterstützen will, das müssen wir vielleicht auch nochmal sagen, kann auch spenden für die Kampagne. Wir haben ein PayPal, findet man auch auf der Webseite, und das brauchen wir auch, das Geld, um genau diese Kommunikation finanzieren zu können.
Mhm. Habt ihr noch was anzufügen?
Was auf jeden Fall also ganz toll ist, ist eben die ganze Unterstützung, die wir von Anfang an bekommen haben. Und da möchten wir uns auf jeden Fall auch sehr, sehr bei allen UnterstützerInnen bedanken. Wirklich aus allen möglichen Feldern. Also ja, FreundInnen, Leute aus der Nachbarschaft, aus unseren ganzen Netzwerken, auch unbekannte Leute, die zu uns hingekommen sind und uns irgendwie noch Sachen vermitteln konnten. Auch die Presse hat ja wirklich eine ziemlich umfangreiche Berichterstattung gemacht und ist wirklich uns sehr, sehr zugewandt. Das ist wirklich sehr toll. Auch viele PolitikerInnen. Es gibt auch zwei Unterstützungsanträge im Abgeordnetenhaus von Grünen und Linken und hier im Bezirk auch von Grünen, Linken und SPD. Und auch der Bezirk ist wirklich sehr, sehr engagiert. Und das ist schon auch wirklich sehr beeindruckend, was da an Know-how auch vermittelt und geteilt wird und auch an emotionaler Unterstützung kommt. Auch FreundInnen, die uns bekocht haben und sowas. Das ist eine totale Entlastung. Auch, keine Ahnung, mein Kollege, der für mich dann eingesprungen ist auf der Arbeit und sozusagen, dass ich meine ganzen Tagschichten loswerden konnte, weil ich eigentlich ganz unkonzentriert dann bin, weil ich eigentlich nur mit dem Haus beschäftigt bin, geistig. Also es ist schon wirklich toll, diese ganze Unterstützung zu spüren.
Ja, dafür vielen Dank und lasst nicht nach, uns zu unterstützen, bis wir das Haus haben.
Ja,